unser Podcast für Menschen, die sich täglich mit unseren Daten beschäftigen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Datengeflüster, dem Podcast, wo wir uns mit Daten und alles rund um Daten beschäftigen. Wie speichere ich sie ab, begreife ich darauf zu, wie mache ich das Ganze sicher und wie kann ich es nachhaltig betreiben? Mein Name ist Christoph Bauer, bin bei der Firma NetApp in Österreich und bin Co-Host dieses Podcasts.
Ja, danke Christoph. Mein Name ist Andreas Pulker, tätig für die Quorum-Distribution und ich bin der andere Co-Host unseres gemeinsamen Podcasts Datengeflüster. Heute haben wir im Paket unseren zweiten Teil des Live-Mitschnitts von einem Roundtable aus dem November mit CIOs und IT-Entscheidern. Ein Kooperationsformat von der NetApp und der Glacier. Und der Titel war: Die Zukunft ist digital, aber ist sie auch nachhaltig? In unserem zweiten Weihnachtspaket, der Heilige Abend ist in ein paar Tagen, haben wir drinnen das Panel, wo der Christoph Teilnehmer war. Dann haben wir noch Florian Maringer mit in der Runde gehabt, einen österreichischen Energie- und Klimaexperten und auch Geschäftsführer der IG Windkraft. Dann die Christina Maurer, Wirtschaftsagentur Österreich oder Wien. Und dem Ernst Mosor von der Geosphere, der auch eine wirklich praktische Perspektive einbringt, weil die Geosphere ist gerade dran, auf eine neue NetApp-Plattform zu migrieren und kann dadurch auch einiges an Energie und damit auch Ressourcen einsparen. Viel Spaß bei der heutigen Episode.
Gut, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Christoph, du sitzt jetzt so nah bei mir, deswegen würde ich ganz gern bei dir gleich anfangen. Und zwar, wenn du dir die Prozesse von der NetApp anschaust, das, was ihr macht, was ihr auch anbietet, wo sind denn da die größten Emittenten? Also wo sind die Felder, wo man unbedingt ansetzen muss und was passieren muss?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich, wir stellen Server her. Also in der Produktion ist es ganz klar, dass da ein großer Emittent stattfindet. Was wir aber natürlich auch machen, wir nutzen sehr viele Daten. Wir nutzen sehr viel KI mittlerweile natürlich auch, damit wir diese Daten verarbeiten. Und da sehen wir so wie überall und eben, was der Florian jetzt vorher auch gesagt hat, mit den großen Datenzentren, dass das wirklich riesige Emittenten sind. Wird hoffentlich zu einem guten Zweck genutzt, aber das ist ganz klar was, was wir ganz stark sehen. Und das Datenthema ist halt, also wir haben ja wirklich auch hier eine Explosion, weil wir reden von, ich glaube es sind nicht Exajoule, aber es sind mehrere Exabytes, ich glaube wir sind bei 10 Zettabyte gewesen im Jahr 2020, also dann nochmal über das Exa drüber und sind jetzt schon bei 100. Das heißt, es explodiert richtig und 90% der Daten, die einfach generiert werden oder generiert wurden, sind in den letzten 2 Jahren entstanden.
Das finde ich unglaublich, wie ihr uns das mitgeteilt habt. Damals sind ein paar Monate, glaube ich, her, wo wir in den Gesprächen, du das so hast du mal fallen lassen, also das kann es nicht sein. Also das ist ja unfassbar, wenn man das nämlich, da sind wir ja wieder bei dem exponentiellen Wachstum, wenn man das weiterdenkt auf die nächsten Jahre, muss ich sagen, sind das auch wieder Zahlen, die sehr schwer vorstellbar auch sind.
Und dann sind wir bei dem anderen Thema, was die Nora schon gesagt hat, mit dem Cyber-Landfill, dass da gibt es auch verschiedenste Schätzungen. Ich nehme immer mich selbst als bestes Beispiel dann her, wenn ich meine Fotos durchschaue, wie viel ich da wirklich, weiß ich nicht, von diesen Gigabytes, was da angespeichert sind, mir wirklich anschaue oder für irgendwas nutze. Also da kann man schon sich vorstellen, dass das irgendwo bei 80-90% ist und dass das einfach wirklich ein riesiges Aufkommen ist, wo einfach extrem viel CO2 emittiert wird.
Also am Heimweg heute müssen wir alle mal durch unsere Fotolibrary gehen und ein bisschen Fotos löschen. Können wir uns gleich eine kleine Sache mitnehmen.
Ja, vielleicht brauche ich es ja noch.
Jetzt Ernst, ihr seid gerade bei der Geosphere dabei, da einiges zu optimieren, das effizienter zu gestalten. Ihr habt ein riesiges Projekt am Laufen mit der NetApp zusammen. Ja. Vielleicht magst du uns darüber ein bisschen was erzählen, woran ihr da gerade arbeitet.
Naja, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, aber nicht zu weit. Also wir sind ja erst seit 2023 die Geosphere. Vorher sind wir ja zwei 270-jährige Startups, da sind wir jetzt ein neues Startup mit rund 350 Jahren, wie Sie sagen, Wissensschatz. Und dieser Wissensschatz hat auch dementsprechend, wie Sie sagen, alte und heterogene Infrastruktur. Und da haben wir die Herausforderung, das jetzt sozusagen im Laufe der nächsten Jahre, diese Infrastruktur völlig neu auf neue Füße zu stellen. Und da hat uns die NetApp insofern geholfen oder hilft uns jetzt gerade dabei. Es ist ein Projekt, das bis Mitte 2027 laufen wird, wo es darum geht, dass wir aus unseren Storage, 13 Storage-Systemen und zwei Backup-Systeme, die wir haben, für unseren Standorten, also ein Storage-System und ein Backup-System machen. Und da sieht man jetzt einmal, abgesehen von der Performance, die neue Technologie da hier eingebracht hat, schon auch ganz klare Energieeinsparungen. Ja? Also abgesehen von der neuen Technologie, so Technologie, brauche ich niemandem sagen, hier im Raum 7 Jahre, das sind Generationen in der IT und in der Hardware. Aber was wir ganz klar abschätzen können, was sich im Zuge unseres Vergabeprozesses ja ergeben hat, ist, dass wir ungefähr 70% an Energie einsparen werden, indem wir jetzt halt von einer gemischten Plattenspeicherinfrastruktur auf eine moderne Flash-Technologie umsteigen. Und das ist, bringt jetzt nicht nur Performance, sondern es bringt vor allem auch, wie soll ich sagen, eine Entlastung im Geldkreis.
Also 70% Einsparung ist ja da doch
nicht. Ist gewaltig, das sind ungefähr 127.000 Kilowattstunden pro Jahr, glaube ich, habe ich jetzt richtig im Kopf.
Ich glaube, man vergisst dann auch manchmal, oder mir wird das dann immer wieder bewusst, auch welche Sprünge da die Technologien machen. Ich habe es tatsächlich, auch wenn wir jetzt nicht zu tief eintauchen müssen ins Windkraftthema, aber da habe ich letztens einen Vergleich gesehen, was Windkraftanlagen früher geleistet haben versus was sie jetzt leisten können und wie schnell das dann eigentlich gegangen ist, dass man die dann auch schon wieder austauschen kann, weil es einfach so viel nützlicher ist, so wie ihr jetzt auch sagt, es macht einfach Sinn für euch, das auszutauschen. Christina, in deiner Rolle begleitest du ganz viele Unternehmen, Startups etc. beim Thema Digitalisierung. Ihr habt diese Woche auch tatsächlich einen ganz, ganz neuen Report rausgebracht zu Digitalisierung in Wien, glaube ich, heißt der oder so. Was sind denn da eure Key Learnings gewesen, die man sich daraus auch mitnehmen kann?
Also der Report, den wir diese Woche rausgebracht haben, heißt Digitale Nachhaltigkeit in Wien. Also ist fokussiert auf die Schnittstelle Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und die Wirtschaftsagentur Wien unterstützt ja quasi im Auftrag der Stadt Wien die Wiener UnternehmerInnen, also von Startups, GründerInnen, vom Nahversorger ums Eck bis hin zum Quantum Tech, KI, Deep Tech Startup. Gerade bei der Unterstützung von den Innovationsökosystemen geht es natürlich einerseits darum, dass man die Unternehmen auf die Möglichkeiten der Technologien darauf hinweist. Es geht darum, dass Startups, die mit KI-Systemen arbeiten, die KI-Systeme entwickeln, einfach die Infrastruktur haben, um ihre Produkte weiterzuentwickeln, aber jetzt im Kontext der Strategien der Stadt Wien, also zum Beispiel im Kontext von einer Smart City Klimastrategie, die vorgibt, man soll digitale Lösungen als Enabler für Klimawandelanpassung oder dergleichen nutzen. Im Kontext von einer Wirtschafts- und Innovationsagenda, die auf einen Plan für Klimaneutralität bis 2040 hinarbeitet, muss man sich eben beide Aspekte anschauen. Also das Potenzial des Enablers, das digitale Technologien haben, aber auf der anderen Seite natürlich den Impact, der jetzt schon besprochen wurde, also die Intensität von Rechenzentren, Datenverarbeitung, Rechenpower, die KI-Systeme brauchen. Und bei dem Report ist es uns eigentlich darum gegangen, diese beiden Aspekte anzuschauen. Also wo gibt es gerade jetzt Vorreiter wie Glacier zum Beispiel, die Produkte und Lösungen entwickeln, und auf der anderen Seite, wo sind in Wien die Vorreiter, die sich mit Green IT, mit Refurbed Hardware, mit nachhaltiger Infrastruktur befassen.
Ich würde jetzt gerne anschließen an dieses Thema der Energieintensität und gerne an euch alle fragen. Das wird jetzt schon immer intensiver besprochen, also immer wenn man über KI auch spricht, kommt dann immer sofort jemand, der sagt, naja, es verbraucht extrem viel Energie, viel Wasser, was ja auch stimmt. Ich war letztens bei einer Veranstaltung, da hat dann jemand irgendwie eine Frage gestellt und wer andere hat dann geantwortet, naja, gib's halt auf ChatGPT schnell ein, dann wissen wir's. Und die Person war so, na, das habe ich zweimal gemacht und das verwende ich nie wieder. Okay, warum nicht? Na, weißt du, wie viel Energie das verbraucht? Nein, da bin ich stolz drauf, ich verwende ChatGPT, ich verwende KI nie. Habe mir auch gedacht, hat mich dann immer mit so einem komischen Gefühl zurückgelassen, weil ich mir dachte, schön, dass der das so ernst nimmt, hier energiesparend unterwegs zu sein. Das sollte aber wahrscheinlich auch nicht der Weg sein, zu sagen, ich lehne jetzt neue Techniken ab. Wie geht's ihr da in eurem Arbeitsalltag damit um? Ich meine, mit der Frage seid ihr wahrscheinlich auch immer wieder, ob privat oder geschäftlich konfrontiert. Ich stelle das jetzt mal offen in die Runde.
Naja, für uns in der Geosphere hat das natürlich schon ganz einen, hätte das einen gewaltigen Impact. Wir haben natürlich schon einige Projekte in der Organisation laufen, wo wir uns intensiv darum bemühen, die sehr aufwendige Datenmodellierung unserer Modelle, die derzeit auf einem High-Performance-Computing-System ablaufen, dass man das in Zukunft viel effizienter gestalten könnte. Warum? Weil ein großer Teil es gibt auf der einen Seite den Bedarf, diese Modelle immer weiter zu verfeinern, immer genauere Prognosen zu machen. Das sind sozusagen diese typischen Rebound-Effekte sozusagen aus der digitalen Ermächtigung heraus. Aber auf der anderen Seite sieht man schon noch, es ist ein sehr hoher Aufwand in dem gesamten Verarbeitungsprozess dann, die Daten jetzt für diese Modelle, für diese klassischen Modelle so weit zu bringen, dass das Modell dann halt gescheit rechnen kann, ja. Da werden sehr viele Daten hin und her geschoben. Das ersparen wir uns jetzt zum Teil, weil wir ja sozusagen durch diese einheitliche Speichersystem brauchen wir jetzt nicht mehr überlegen, was sind Durchgangsdaten, was sind Daten, die ich länger aufbehalte und so weiter. Aber ich müssen sehr viele Daten, also diese ganzen oder viele dieser Berechnungsmodelle sind sozusagen laufen darauf hinaus, dass man sozusagen die Messdaten, die sich sozusagen über die Topographie Österreichs verteilen, in ein Gittersystem bringen muss, ja, sodass diese klassischen Methoden damit rechnen können. Das ist ein ziemlich hoher Aufwand. Und das wird nicht damit gerechnet, sondern es wird zigmal durchgerechnet am Tag. Und was man bei diesen AI-Modellen heute schon sieht, ist, dass brauchst du nicht mehr keine Datenaufbereitung mehr dazwischen machen, sondern du füllst das Modell mit den Rohdaten und bekommst eigentlich schon sehr, sehr gute Ergebnisse raus, ja. Also das ist dieser ganze Energieeffizienz, Zeiteffizienz, Kosteneffizienz-Thema, das hier sozusagen zum Tragen kommt.
Ja, also ihr sagt, okay, ihr investiert am Anfang, ihr schafft die Strukturen, ihr schafft die Rahmenbedingungen, um dann möglichst effizient einfach agieren zu können. Genau. Und das heißt halt am Anfang Energie aufwenden, Ressourcen aufwenden ist so, aber es zahlt sich einfach längerfristig aus.
Genau. Wobei wir uns natürlich jetzt auch, es ist jetzt auch nicht mehr heute sozusagen State of the Art, das alles selber zu machen, sondern nur einfach in die Wolke oder zu Partnern auszuweichen und halt hier Partnerschaften zu suchen und zu sagen, wie gesagt, ein Modell trainieren, das ist heute, wie soll ich sagen, der Aufwand extrem hoch für einen kurzen Zeitraum. Und da ist es besser, das nicht mehr selbst vor Ort zu machen, sondern einfach die Möglichkeiten der Virtualisierung und der Cloud-Technologien zu nutzen.
Ihr nickt alle, also ihr seht das ähnlich, nehme ich an. Christina, vielleicht aus Perspektive der Unternehmen, wie ist da die Stimmung diesbezüglich? Also wie wird dieses Thema Digitalisierung aufgenommen? Wird das total als Chance betrachtet und alle sind so, let's go, da setzen wir was um? Oder sind da manche doch zurückhaltend und sagen, na, ich schaue mir das lieber mal an, wie das die anderen umsetzen?
Ich glaube, es gibt beides. Also schauen wir mal. Es gibt sicher auch, also wir arbeiten bei der Wirtschaftsagentur Wien jetzt sehr auf der einen Seite mit dem entwicklungsintensiven Bereich zusammen, mit Startups und so weiter, auf der anderen Seite mit KMU, die, wie du gerade gesagt hast, jetzt an dem Punkt stehen, wo sie zum Teil wirklich erste Digitalisierungsschritte gehen. Also angefangen von Personalverrechnung, CRM, ERP, Waren, Wirtschaft, solche Dinge. Und prinzipiell sieht man da schon, dass zum Beispiel unser Förderprogramm Digitalisierung sehr stark genutzt wird. Man sieht aber da auch, also ich glaube, du hast quasi das Extrembeispiel so erwähnt mit, ich verwende ChatGPT gar nicht mehr. Aber man sieht zum Beispiel schon beim Förderprogramm, dass man natürlich jetzt auch dass die Unternehmen ganz viel ausprobieren mit IT-Dienstleistern zusammenarbeiten und quasi so mal was gegen die Wand hauen und schauen, was funktioniert, die Spaghetti, genau. Und ich glaube, da muss man ansetzen, wo man eben mit Awareness schaffen hineingeht und sagt, was ist jetzt ein Use Case, wo es wirklich KI braucht, wo gibt's ein Tool, das ich wirklich in meinem Alltag brauche, weil halt oft, also es wird gerade sehr viel umgesetzt und sehr viel ausprobiert und ich glaube, da braucht's die Balance quasi zwischen Awareness Building und aber auch den Mut, was zu machen. Und prinzipiell sehen wir da schon, dass viele Unternehmen da auf dem Weg sind gerade und Digitalisierungsschritte umsetzen wollen.
Darf ich da was dazu sagen? Ich glaube, das sieht man auch speziell bei unseren Kindern. Also meine Kinder sind jetzt auch schon im jungen Erwachsenenalter. Also ich kenne da keinen mehr, der nicht ChatGPT verwendet. Und das sieht man, wie disruptiv das ja eigentlich bereits in den Schulen ist, dass man sich überlegt, was macht es heute eigentlich noch einen Sinn, eine Maturaarbeit zu schreiben? Ja, weil natürlich ist es wichtig, die Konzepte zu verstehen in den Grundlagen, aber diese ganzen Schreibarbeiten, ja, also das sieht man ja auf den Unis, in den Schulen, also das hat bereits Platz gegriffen, würde ich behaupten. Ja.
Vielleicht noch ein Negativbeispiel für eine KI-Anwendung, die wir jetzt bei der NetApp vor kurzem eingeführt haben. Wir haben sehr viele gute KI-Anwendungen, aber das ist ein internes Tool, das wir nutzen, um Systemabhängigkeiten herauszufinden. Das ist wirklich eines der besten Tools. Das schaut ganz alt aus und ist eigentlich wie ein Excel, einfach ein großes Excel, wo ich sehr gut durchfiltern kann. Und dann finde ich heraus, welches System mit welchem zusammenspielt. Nennt sich Hardware Universe. Da haben sich unsere Leute jetzt auch gedacht, so, da machen wir jetzt einen Bot, der super HWU-Bot, die HWU-KI. Normalerweise brauche ich da vielleicht eine Minute, dass ich zu meinem Ziel komme. Nein, eine Minute ist eigentlich zu lang. Das sind ein paar Sekunden, dass ich das suche und dann habe ich das. Und diese HWU-Chatbots, da habe ich das reingeschrieben, ist das supported? Dann überlegt er ein bisschen, sagt er, wie meinst du das genau? Dann überlegt er nochmal ein bisschen. Ich habe hier zwei Möglichkeiten gefunden und im Endeffekt hat das dann gleich 5 Minuten gedauert, bis ich wirklich was hatte, wo ich mal gedacht habe, okay, mit dem kann ich jetzt irgendwie sinnvoll arbeiten. Und ja, ein anderes Beispiel war dann auch, weil...
Vielleicht nur ganz kurz, was ist das Learning daraus? Es weniger komplex zu gestalten, weniger Optionen da dann auf der Reise sozusagen zu geben?
Dass es nicht überall KI braucht, sagen wir es mal so. Ja. Weil das ist eben die Spaghetti-Geschichte. Und nicht überall einen Chatbot über die gesamten Unternehmensdaten. Ja. Weil das ist dann klar, dass der dann einmal rallt. Ne? Ja. Sondern dass man sich wirklich überlegt, so, was sind zeitintensive Prozesse? Wo macht es wirklich Sinn? Und eben, so wie es du gesagt hast, wo sind digitalisierte Prozesse, die ich miteinander verheiraten kann, Agentic AI, damit das dann wirklich von selbst arbeiten kann.
Ja. Wir haben mehrere Hüte, wir sind eine Unternehmensvertretung bei unseren 200 Unternehmen aus der ganzen Wertschöpfungskette im Windenergiebereich Mitglied. Und ich fand es sehr interessant, was wir jetzt sehr stark merken, ist, die Leute brauchen Landkarten mittlerweile. Also sie brauchen eigentlich Guidance, weil sie haben das Gefühl, sie müssen KI überall einsetzen. Das ist sehr schwierig, weil natürlich, es kommen viele Produkte und jeder gibt irgendwie ein personalisiertes Ding und urleihend. Und du hast noch keine KI, was? Also es ist schon spannend. Sozialer Druck dann plötzlich in den einzelnen Bereichen. Wir haben so Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen. Was ich schon merke, ist genau den einen Punkt, also wo kann ich Arbeitsprozesse beschleunigen und verschlanken. Also um herauszufinden, wo habe ich eigentlich Redundanzen drin. Ist gar nicht so leicht, weil sehr oft sehen wir, dass das an den Mitarbeiterinnen hängt, die merken, Moment mal, wenn ich da mit KI arbeite, wäre ich zwar schneller, aber ich werde redundant. Oder die sehen das als Gefahr. Wir sitzen da jetzt gerade einmal eben, weil wir Unternehmensvertretung sind und schauen uns das an, wie können wir den Unternehmen da irgendwie was zur Hand geben, dass man da drüber kommt, dass sie halt die Tools dann trotzdem einsetzen und herausfinden, was ist das Tool, was sind eigentlich gute Tools. Vielleicht ein anderes Thema, das jetzt quasi wir sind ja nicht nur eine wir sind ja nicht nur eine Unternehmensvertretung, sondern wir sind eine Interessenvertretung und arbeiten sehr stark im Bereich Desinformation. Also wir verbreiten keine Desinformation. Falls es da Tipps gibt, nehme ich es gern. Aber wir haben ein massives Problem mit Desinformation im Windenergiebereich. Also da hört man Dinge von die männliche Potenz wird durch den Abrieb von Rotorblättern sehr stark beeinträchtigt. Oberösterreich ein großes Thema. Ein Windrad hat weniger Plastikabrieb als alle hier haben Sneakers oder viele von uns haben Sneakers an. Wir schädigen schon sehr viel, also da passen ein paar Windradl her. Solche Dinge, und das ist ein Riesenproblem eigentlich. Und woran wir gerade arbeiten, ist eigentlich, also wir bereiten gerade vor und schauen, ob wir da irgendwo einen Partner finden für ein Forschungsprojekt, dass wir KI einsetzen, weil wir haben die größte Seite im deutschsprachigen Raum zu Mythen in dem Bereich, Desinformation. Wir haben tausende Zugriffe auf diese Homepage und das beste Beispiel ist für mich, die kommen ja alle über Google. Viele kommen über Google, das verbraucht ja auch Energie. Eine Google-Suche verbraucht auch Energie Und wir merken auch die Daten, wir haben mittlerweile extreme Redundanzen drin in diesen Desinformations-Debunking-Dingen, weil sie sich ja sehr oft wiederholt. Wir arbeiten jetzt gerade daran, dass wir quasi diesen Datenschatz, den wir haben, das sind zigtausende Studien, dass wir da KI drüber geben und Chatbot ist ein bisschen oldschool, also weiß nicht, wie man heute dazu sagt, eine KI draufklatschen ist irgendwie, es gibt sicher einen sexy Begriff dafür. Bitte? Ein LLM. Ja, genau, ein LLM draufsetzen, das klingt ja wieder gut. Genau, und das ist gerade ein Projekt, an dem wir arbeiten, das an der Forschungsprojekt ausmachen wollen, quasi. Wir sehen eben, dass es in Österreich und im deutschsprachigen Raum gibt es ein paar 10.000 Zugriffe mittlerweile pro Monat auf diese Homepage, da gibt es einen irrsinnigen Need und da wird die KI sicher was bringen und einerseits unsere extreme Hilfe beim Redundanzen abbauen und andererseits merkt man aber bei dem Desinformationsthema ist eigentlich kontraintuitiv und wir glauben die ganze Zeit, das bringt nur Desinformation. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, wir haben noch gar nicht angefangen, damit Desinformation damit zu bekämpfen.
Am Rebranding arbeiten wir noch, also Namen können wir uns dann später noch überlegen für die ganze Sache. Vielleicht werden wir da dann zusammen kreativ beim Glas Wein später. Aber jetzt haben wir lustigerweise eine Geschichte gehabt, wo wir gesagt haben, okay, das hätte man sich wahrscheinlich sparen können. Da sagst du, dafür ist es halt super nutzbar. Was würdet ihr denn sagen, was sind denn so Parameter, die wir uns auch als Unternehmen überlegen können, wenn ich einen Prozess habe oder gewisse Entscheidungen zu treffen habe? Wie kann ich dann entscheiden, da setze ich jetzt Digitalisierung, da setze ich jetzt KI ein oder wie komme ich zu dem Schluss, na, salopp gesagt, das ist ein Schaß, wenn ich das jetzt einsetze, weil da habe ich nicht die Effizienz dann, die ich mir erhoffe. Gibt es da Parameter, Kriterien, anhand denen ich mich da ein bisschen entlang handeln kann, um diese Entscheidung zu treffen?
Na gut, ich kann jetzt auch nur sozusagen als Zaungast plaudern, weil ich ja kein Wissenschaftler bin, ich bin für die IT-Infrastruktur zuständig, aber was ich so mitbekommen aus den geowissenschaftlichen Anwendungen und Projekten heraus ist, dass man sagt, macht auf jeden Fall Sinn, jetzt zum Beispiel bei der Modellierung von Grundwasserströmen im Untergrund, dort KI oder solche Methoden, also eigentlich sind es so Machine Learning Methoden oder multilineare Regressionen, mathematisch gesprochen, dort einzusetzen, wo ich einfach nicht imstande bin, einfach ein sinnvolles physikalisches Modell, wo ich so viele Annahmen in einem Modell habe, wo ich sage, okay, es ist auch statistisch wahrscheinlich ein systematischer und ein statistischer Prozess und das kann KI gut, ja. Es ist im Wesentlichen eine gute Waschmaschine, ja. und die halt gewisse Effekte gut verstärken kann und andere gut abschwächen kann. So die Daten, das ist jetzt der ganz entscheidende Punkt, so der Datenschatz ein guter und ein richtiger ist und sozusagen in die richtige Richtung führt. Weil grundsätzlich kann das überall in jede Richtung führen, wie wir wissen, ja. Aber da hat man zum Beispiel ganz klar gesehen, das ist besser, sozusagen das Modell, das Verstehen, das Physikalische, das Naturwissenschaftliche ist begrenzt, aber mit dem kommt was Sinnvolles raus. Ja.
Gibt es noch Ergänzungen?
Also vielleicht im Umkehrschluss, wenn man sagt, was ist teuer und was verbraucht viel Zeit? Dass man sagt, okay, schauen wir uns das einmal an, kann man da was Sinnvolles machen, weil dann hätten sie bei uns das nicht gemacht, weil da hätte keiner gesagt, das ist teuer und das verbraucht viel Zeit.
Was sind denn so Technologien, auf die wir besonders schauen sollten? Also wo glaubt ihr, welche Technologien, welche Felder in der Digitalisierung, KI, haben wir jetzt eh schon ein bisschen angeschnitten, werden den größten Nachhaltigkeitseffekt haben? Wenn man jetzt so halbwegs absehbarer Horizont mit 5 Jahren oder so, wo glaubt ihr, werden sich da die größten Hebel auftun?
Also im Rechenzentrum haben wir jetzt einen großen Schritt gemacht, glaube ich. Ein bisschen später als im Consumer-Bereich, aber eben jetzt auch im Enterprise-Bereich mit größeren SSDs, einfach wirklich großen SSDs, wo man früher in die Rechenzentren gegangen ist und also nicht Schränke voll wirklich das vollfüllen hat müssen, damit man die Daten dort ablegen kann. Das so ist, wie es bei euch jetzt bei der Geosphere ist, man kann durch diese Technologien wirklich einfach das reduzieren. Ich sehe, dass da einfach auch die Festplatten immer größer werden. Das heißt, das wird weitergehen. Das wird aber kein exponentieller Schritt jetzt irgendwie werden. Okay. Wo ich mir vorstellen könnte, dass es sehr interessant werden könnte, ist im gesamten Quantumbereich. Das klingt zwar jetzt noch irgendwie so, als wäre das sehr, sehr weit weg, aber es gibt mittlerweile Amazon, Microsoft, die haben alle schon Quantenchips gebracht. Es gibt auch in Firmen in Österreich, also ich war vor 3 Wochen erst bei einem Kunden gemeinsam. Dort, die machen Verschlüsselung von einem Datenstrom über verschränkte Photonen.
Das klingt ganz einfach. Das
wo man sich denkt, was soll das sein? Aber die haben einen POC laufen bei einer sehr, sehr großen österreichischen Bank. Und das passiert aktuell. Und auch in diesem Umfeld sehen wir jetzt ein paar Geschichten aus der Cybersecurity-Ecke, dass man sagt, da spricht man von Post-Quantum-Kryptographie, dass man sagt, der Hacker geht jetzt vielleicht her, holt sich die Daten, die sind verschlüsselt, mit einem Algorithmus, den ich halt jetzt anwende und wo ich jetzt weiß, okay, wenn ich das aufrechnen will, dann dauert das einfach 20.000 Jahre und das zahlt sich nicht aus. Mit Quantencomputern kann man das dann schneller durchrechnen und die holen sich jetzt die Daten und sagen in 5 Jahren so und dann rechnen wir es auf, wenn wir den Quantencomputer haben. Und das heißt, das ist eine Technologie, die wirklich rapide jetzt am Kommen ist. Und die auch, glaube ich, ich weiß noch nicht wie, aber eine starke Auswirkung auf den Energieverbrauch haben wird.
Ja, also ich glaube, das können wir jetzt noch nicht einschätzen. Ich kann empfehlen von meiner Kollegin Sophie Caroline Wagner den Report Quantentechnologie in Wien. Also prinzipiell wird das Thema Quantentechnologien natürlich für den Standort Wien in den nächsten Jahren ein extrem wichtiges werden und auch eins, das die Stadt fördern will. Aber das betrifft halt jetzt eben, also einerseits wissen wir noch nicht, was für Herausforderungen sich da ergeben werden. Ich glaube halt auf der anderen Seite ist der größte Hebel gerade für viele KMU einfach überhaupt diesen Digitalisierungsschritt zu gehen, um einfach wettbewerbsfähig zu bleiben. Also das kann man, glaube ich, gar nicht genug unterstreichen, wo viele stehen und was es heißt, wenn sie diese Schritte gerade nicht gehen. Also für KMU, die sich gerade digitalisieren, jetzt außerhalb von dem Bereich KI, über den wir schon gesprochen haben, und generell eben KI als Enabler und solche Themen, glaube ich, auch das ist ganz wichtig.
Da gehen halt Chancen und Risiken immer miteinander einher, oder? Also
genau, und ich glaube einfach auch so der Blick auf den unterschiedlichen Status, in dem sich einfach viele Unternehmen befinden gerade, und daraus ergibt sich, glaube ich, einfach auch unterschiedliche Hebelwirkung, nach der du gefragt hast.
Eine Frage habe ich noch, Florian, weil du vorher erwähnt hast, das Stromnetz in Österreich ist wenig digitalisiert. Und die Frage, die bei mir gleich aufgekommen ist, warum? Warum ist das gerade der Status quo? Wir sprechen die ganze Zeit über Digitalisierung, warum sind wir im Stromnetz noch nicht so weit?
Ist irgendein Energieversorger hier im Raum?
Vielleicht alles in dem Raum.
Ja, genau, das ist ein dann nicht. Ich sage dir jetzt was vertraulich. Naja, ich glaube, es ist ehrlicherweise, für mich ist es ja noch immer ein Wunder, nicht? Also dass das Licht leuchtet, hängt damit zusammen, dass der Strom mit ungefähr 50 Hertz pro Sekunde hin und her schwingt. Ist bis heute eigentlich nicht begreiflich, ganz ehrlich, wie das funktioniert, weil wenn jetzt alle Leute in Österreich den Föhn gleichzeitig ausschalten würden, gäbe es einen Blackout. Es funktioniert trotzdem. Also wenn alle Leute gleichzeitig das Popcorn-Maschine einschalten, nach dem Fußballmatch in der Halbzeitpause, flackert es zum Beispiel dann wiederum, es flackert nicht. Warum? Ja, wie geht das? Es muss immer quasi der Verbrauch mit der Erzeugung gleich funktionieren. Und ich glaube, wie gesagt, für mich ist es ein Wunder, wenn man sich weniger damit beschäftigt, ist es nicht so ein Wunder, aber je mehr man sich damit beschäftigt, versteht man es weniger, finde ich, dass das überhaupt geht. Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum es nicht digitalisiert ist, weil das Ding einfach so sicher ist und so ausfallsresilient. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, meine Eltern hatten nur Taschenlampe im Zählerkasten und Kerzen. Das Erste, was ich gemacht habe in meiner ersten Wohnung, war, ich habe das selber gemacht bei meinem Zählerkasten. Und immer habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich noch nie einen Stromausfall erlebt, seit meiner Kindheit. Und das ist auch so, das kennen wir nicht mehr. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wenig digitalisiert ist, weil der Sektor extrem konservativ ist. Das ist ein extrem konservativer Sektor. Dann gibt es viele Gründe, die ich jetzt hier im Raum jetzt nicht unbedingt ausbreiten mag. Er hängt dann mit der Altersstruktur zusammen. Viele Akteure, die halt dann sehr avers sind, was das betrifft. Aber da stehen wir, und deswegen glaube ich, dass das Thema Automatisierung in Wahrheit in unserem Leben nur erst am Anfang steht. Ein Grund ist, weil die Energie Natürlich, ich bin ein Energiemensch, aber also, weil wir eigentlich uns gar nicht mit Energie auseinandergesetzt haben. Also die Tatsache, dass die Waschmaschine sich ein- oder ausschaltet, automatisiertes Fahren und solche Dinge, wird sehr viel von der Energie getrieben. Weil also jetzt ist Energie, ich habe den Tank und dann vorwärts und dann passt es wieder. Das ist natürlich sehr convenient, wir haben das ganze System rundherum aufgebaut. Das ändert sich gerade massiv, auch mit den Batterien. Und das ändert in Wahrheit die Art und Weise, wie wir leben, komplett. Wir kriegen es noch gar nicht richtig mit. Automatisiertes Fahren, Elektromobilität, schwarze Fabriken, wo die Roboter so drinstehen und es kein Licht mehr braucht, weil kein Mensch drinsteht. Das hängt alles zusammen und in Zukunft, glaube ich, wird spannend, ob dann die Dateninfrastruktur genauso konservativ wird wie die Strominfrastruktur, weil es quasi auch ausfallsicher sein muss und man irgendwann dann einmal nicht faul, aber halt quasi sehr avers wird mit neuen Technologien. Aber das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum man im Strombereich so konservativ ist, weil das Ding jetzt so sicher ist und so redundant. Es ist sicherer, so am Strom zu hängen, wie in einem Flugzeug zu sitzen. Also
nicht in jedem Land.
Nicht in jedem Land. Nicht in Zentraleuropa.
Diese Selbstverständlichkeit ist einfach auch weit verbreitet, weil man hinterfragt das ja nicht in seinem Alltagsleben, woher kommt die Energie? Und eben alle gehen davon aus, dass eben keiner fürchtet sich jetzt vor einem Blackout, wenn er in der Früh aufsteht, sondern wir gehen davon aus, dass all diese Prozesse nebenher ganz automatisch laufen. Und jetzt hast du eh schon angesprochen, eben Energie war so die eine Diskussion. Jetzt sprechen wir ganz viel über Daten im Rahmen der Digitalisierung. Da gibt es jetzt immer wieder so das Credo, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Dort müsste man wahrscheinlich hin. Seht ihr das als realistisch, dass wir es dorthin schaffen? Oder werden wir da eben genauso selbstverständlich damit umgehen, dass ich eben 100.000 Fotos auf meinem Handy speichern kann, dass wir im Unternehmenskontext alles einfach ablegen kann und es wird immer da sein? Ist das realistisch, dass wir dorthin kommen? Ein bisschen Minimalismus, was Daten betrifft?
Also, naja, bei uns gibt es eine ganz konkrete Fragestellung. Also wir haben ja sehr viele Daten und Sie schon zuerst angesprochen, es wird immer mehr und mehr und mehr. Die Leute gehen in Pension und das wird natürlich sagen, wir sind da so genetisch oder so evolutionsbiologisch wahrscheinlich immer noch der Jäger und der Sammler. Es darf ja auch nichts gelöscht werden. Und manchmal passiert dann doch, dass was verloren geht. Und ich sehe schon ein gewaltiges Potenzial, dass man hier das mit Hilfe von AI-Technologien in Zukunft auch das Information Lifecycle Management schon, also da sehe ich schon Faktoren drinnen, ja. Also sozusagen die Effizienz und auch die Richtigkeit der Datensätze auch, wie soll ich sagen, besser steuern kann. Weil die Herausforderung auf der anderen Seite ist, und das wissen wir sozusagen aus diesen Anforderungen heraus, die aus der Wissenschaft oder sozusagen aus den neuen Projekten kommen, die Datenmenge wird insgesamt steigern, aber wir müssen die Effizienz, müssen wir schauen, dass wir die im gleichen Maße auch mit gescheiten Information Lifecycle Management sozusagen in den Griff bekommen, um die Kosten möglichst konstant zu halten. Mhm. Also da gibt es eine ganz klare Zielrichtung, dahin zu kommen. Ja.
Also, dass das auch ohne KI möglich ist, haben wir bei einem Kunden festgestellt, das ist ein großes Forschungsunternehmen. Die haben mehrere Petabyte an Daten und die haben halt festgestellt, dass die Daten immer wachsen. Dann haben wir gesagt, ja, wir haben das jetzt da festgestellt. Wie schaut das aus? Müssen wir planen für eine Erweiterung. Da freuen wir uns dann bei der Netter, weil dann können wir wieder ein paar Disken verkaufen sozusagen. Und dann haben wir ihn gefragt nach 2 Monaten und er hat gesagt, wir haben den Leuten gesagt, sie müssen die Daten löschen, wir brauchen die Erweiterung nicht mehr. Also die haben einfach gesagt, gibt's nicht, fertig, ich müsste was löschen. Die sind da wirklich beinhart reingefahren und dann hat es funktioniert. Ja.
Dann sage ich vielen, vielen Dank an das Panel. Ich darf euch mit einem tosenden Applaus jetzt noch einmal für die Schlussworte ins Publikum bitten. Danke.
Seid jetzt endlich fertig? Das war Datengeflüster für heute. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr habt Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Dann schreibt uns eine Mail an datengeflüster@quorum.at. Weitere Infos zur aktuellen Folge findet ihr unter den Shownotes und bei quorum.at. Datengeflüster, eine Produktion von Quorum und NetApp.